Ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind. Das war für uns lange Zeit gar nicht klar. Wir haben so ein bisschen angefangen, uns Gedanken zu machen über die Veröffentlichung des Zwischenberichtes. Das war ja klar, dass der kommen würde. Wie ziehen wir das auf? Und ich hatte lange Zeit das Gefühl, wir haben so im Januar angefangen, das interessiert eigentlich keinen Schwein so richtig. So. Jetzt in der letzten Zeit ist es viel in der Presse gewesen. Das Interesse steigt langsam und ich denke, das ist auch angemessen, dass es steigt. Und mein Job ist jetzt am Anfang hier einmal das Verfahren zu erklären, ohne das zu bewerten, so gut mir das gelingt, das ohne zu bewerten zu machen. Also an welchem Punkt ist das Verfahren? Das ist ja dreistufig gedacht. Wir stehen jetzt quasi in der Mitte der ersten Phase. In der ersten Phase wird die Bundesgesellschaft für Endlagerung oder hat in den letzten 3 Jahren Daten zusammengesammelt, die schon vorlagen, geologische Daten bundesweit und wertet die im ersten Schritt unter 2 Gesichtspunkten aus. Nämlich einmal, wo kann auf gar keinen Fall ein Endlagerstandort kommen? Da gibt es Ausschlusskriterien, sowas wie Vulkanismus, Erdbeben, aber auch sowas, wo gab es viel bergbauliche Tätigkeit. Und die zweite Ebene ist, wo gibt es Salz, Ton und Granit im Rahmen der Mindestanforderungen? Also wo ist das Felsgestein dick genug? Wo liegt es überhaupt in dem Fenster, das man angucken will? 300 Meter bis 1500 Meter unter der Oberfläche. Und diese beiden Sachen werden sich verschneiden in einer Karte, die uns am Montag präsentiert wird. Daran haben sie jetzt 3 Jahre gearbeitet und das hinter verschlossenen Türen, sodass auch niemand von uns Rednern jetzt heute so hundertprozentig sagen kann, wie die Karte aussieht. Es gibt die Karte von ausgestrahlt da, die wird vermutlich relativ dicht daran sein, aber es kann auch gut sein, dass es Orte gibt, die dort nicht auftauchen oder umgekehrt. Also auch für uns ein bisschen Blackbox, was Montag ist. Im weiteren Verfahren wird es dann so sein, dass die BGE einen langen Bericht erstellt hat und auch daran weiterarbeiten wird, wo mit Auswahlkriterien dann diese Standorte, verbal-argumentativ ist ein neues Wort, was ich gelernt habe, dann im Text miteinander vergleichen wird und einen Vorschlag machen wird, über den dann im ersten Schritt der Bundestag im kommenden Sommer entscheiden wird und dort entscheiden wird, welche Standorte dann in die zweite Phase gehen. Das ist nicht genau festgelegt, wie viel das sein werden. Ich sage jetzt einfach mal 20, um eine Zahl zu haben und um eine Sache deutlich zu machen. Der Bundestag ist nämlich nicht gebunden an diese Vorgabe. Also er könnte auch sagen, okay, von den 20, die die BGE vorgeschlagen hat, nehmen wir 17, die 3 anderen lassen wir mal runterfallen. Die Standorte, die in der zweiten Phase sind, die werden dann nochmal obertägig genauer angeguckt. Dann gibt es wieder so eine Zäsur, wo die genaueren obertägigen Garten nochmal miteinander verglichen wird. Wieder wird der Bundestag entscheiden und dann gehen, und da sagt das Stand-AG dann mal, wie viel es sind, nämlich mindestens 2 Standorte werden untertägig nochmal untersucht, sodass dann wirklich geschaut wird, wie es unter Tage gibt. Und dann kommt wieder eine Bundestagsentscheidung, wo dann festgelegt wird, welcher der Standorte das ist. Entscheidend an dieser Bundestagsentscheidungsgeschichte ist, dass es eine ganz andere rechtliche Bindung hat als andere Planfeststellungsverfahren, die wir sonst so kennen. Es wird dann sehr, sehr schwierig, rechtlich für Menschen, die betroffen sind, dagegen anzugehen. Parallel dazu startet jetzt wird es schwierig, das wertfrei zu formulieren, ein sogenanntes Bürgerbeteiligungsverfahren. Da ist der Träger auch eine neu geschaffene Behörde, das Bundesamt für Sicherheit in der nuklearen Entsorgung. Die erste Veranstaltung wird schon am 17. und 18. Oktober sein in Kassel. 2,5 Wochen nachdem die Karte veröffentlicht worden ist, also viele Menschen werden am Montag erfahren, hups, wusste ich ja gar nicht, bei mir im Landkreis gibt es einen potenziellen Endlagerstandort, ich wohne jetzt in einem sogenannten Teilgebiet und müssen dann 2,5 Wochen später schon so weit sein, dass sie sich vielleicht für diese Tagung anmelden, die dann auch noch unter Corona-Bedingungen im Online-Format läuft. Also es gibt eine geringe Anzahl von Plätzen vor Ort, da wird man reingelost oder auch nicht. Kann aber vor Ort auch nur über Chatformat teilnehmen. Also allein das stellt mich, also ich weiß nicht, viele von euch werden wie ich im letzten halben Jahr beruflich viele Videokonferenzen gehabt haben. Also wir sind alle erfahren in Videokonferenzen, wie eine aussieht, wenn nur aus jedem der vermutlich 80 bis 100 Teilgebiete 20 Leute Interesse haben, das kann nicht funktionieren. Also wie kann man da in Austausch kommen? Trotzdem soll dieses Format so durchgezogen werden. Das Ganze nennt sich im Moment Auftaktveranstaltung zur Teilgebietkonferenz. Es wird dann im kommenden Jahr 3 im Februar, April und Juni geben, wo sich dann alle Menschen, die sich betroffen fühlen, einbringen können. ob das, was man dann am Ende sagt und wie man dann das sagt als betroffener Bürger, in irgendeiner Weise Einfluss hat, das ist zu bezweifeln, weil es gibt keine rechtliche Bindung an der Stelle. Also es muss zur Kenntnis genommen werden, aber es gibt da kein Vetorecht oder irgendwas anderes rechtlich Verbrieftes. Das ist jetzt das Verfahren, so wie es läuft. Da haben wir natürlich Kritik dran, so ein bisschen, was habe ich ja schon gesagt. Unsere Forderung ist, es muss ein transparentes, wissenschaftsbasiertes Verfahren sein. Also wir begrüßen grundsätzlich als Lagertum schon, dass dieses Verfahren wieder neu aufgerollt worden ist. Oder beziehungsweise heißt wieder, es gab ja vorher gar kein Verfahren. Also dass es versucht wird, auf einen wirklichen Vergleich auszulaufen, aber eben nicht so. Es muss transparent sein, das ist es nicht. Die Daten sind nicht transparent. Es wird nicht so sein, dass man am Montag alle Daten sehen kann. Viele Sachen sind privatwirtschaftlich geschützt. Also man kann gar nicht gucken, wie kommt denn das eigentlich, dass mein Landkreis damit im Spiel ist. Es wird große Bereiche geben in Deutschland, da hatte man gar keine Daten, weil die Daten, die ausgewertet sind, die sind ja aus zum Beispiel der Suche nach Erdöl, also eine Gegend, in der nie jemand wirklich gesucht hat, fällt schon von vornherein durch. Also es ist keine echte weiße Landkarte. Es gibt keine Augenhöhe im Verfahren, also die ganz skurrile Sache an der Seite, ich habe gehört, dass die BGE alleine für so große Werbeplakattafeln so viel Geld ausgeben wird in den nächsten Monaten, dass jede Tafel in Deutschland, jede achte davon plakatiert sein wird. Das ist eine echte Hausnummer. Wir haben bei irgendeiner Castor-Aktion mal eine bezahlt, das hat uns pleite gemacht und da geht eine Menge Geld rein. So. Und auf der anderen Seite ist in diesem Verfahren, ich hoffe, dass Miriam da vielleicht nochmal was Positives sagen wird, aber im Moment ist kein Geld zur Verfügung für Landkreise, die betroffen sind. Also das Wissenschaftler oder Beistand müssen wir dann alle selber bezahlen. Zur Arbeitsfähigkeit dieser Tagung in dem Format hatte ich ja schon was gesagt, das funktioniert so überhaupt nicht. Genau, deswegen wäre jetzt unsere Forderung, ich glaube, da gehen wir konform mit den meisten Anti-Atom-Initiativen, ist, dass dieses Verfahren ein Moratorium braucht. Also so kann es jetzt nicht gehen und dieses Moratorium muss genutzt werden, um das Beteiligungsformat anders zu stricken, sodass es eine wirkliche Möglichkeit gibt, A, zu betrachten, warum ist man betroffen, wie sind die Daten und B, dann auch am Ende eine Möglichkeit hat, damit einzusprechen. Und was überhaupt nicht am Ende geht, ist, dass die Politik dann noch entscheidet. Also es muss wissenschaftsbasiert sein. So, und jetzt kommt so ein bisschen der lokale Blick mit rein. Lüneburg ist ja eh schon immer von dem Thema Gorleben auch betroffen gewesen. Also wir haben hier ja auch ganz viele Veranstaltungen zum Castor gemacht. Wenn Gorleben denn drinbleiben sollte und Endlagerstandort wären wir ja weiter betroffen, einfach als Castor-Drehkreuz. Aber der Landkreis Lüneburg könnte auch auf eine andere Art betroffen sein, weil einer der potenziellen Standorte ist ein Salzstock hier im Landkreis, nämlich der zwischen dem mecklenburgischen Gülze und dem Ort Sumte im Amt Neuhaus. Ein Salzstock, der in einem Gutachten von 1995 genannt worden ist als einer derjenigen, die haben roundabout 50 Salzstöcke untersucht. Und der Salzstock Sumte ist in die zweitbeste Kategorie, in die bedingt geeignete Kategorie gelandet. Also das wäre ein potenzieller Standort. Und da ist dann unsere lokale Forderung hier, dass es dann auch vor Ort eine Form von Bürgerbeteiligung geben muss. Und ich habe so durchsickern hören, dass der Landkreis schon gesagt hat, ja, sie werden die Verwaltung dann aufstellen, wenn sie denn betroffen sind. Das darf auf gar keinen Fall dann nur der Landkreis sein und nur die Verwaltung sein, sondern auch da muss die Zivilgesellschaft mit am Tisch sein. So, das auch Gruppierungen wie wir als Lagertum oder Menschen einfach, die in Sumte wohnen, sich damit einbringen können. Und das immer so ein bisschen mit dem Hintergrund auch, dass wir halt fordern, dass es nicht darum geht, irgendwie, wir wollen ihn nicht hier haben, sondern dass es darum geht, dass es am Ende einen Ort gibt in Deutschland, wo die Leute sagen können, ich bin da skeptisch, ob das klappt, aber wo die Leute sagen können, es ist jetzt nicht gut, dass wir hier der Endlagerstandort geworden sind, aber wir können darauf vertrauen, das ist jetzt wissenschaftsbasiert gelaufen und wir waren wirklich der Standort, der wenigsten schlechteste in Deutschland war und dann müssen wir das vielleicht an der Stelle auch demokratisch akzeptieren. Was kann ich euch raten hier für Lüneburg, wie ihr euch einbringen könnt? Das eine ist, informiert euch hier, wir haben ganz viele Sachen da, wir haben ausgestrahlt mit eingeladen, mit ganz viel Infomaterial, es sind klasse Sachen da, versucht euch da zu informieren. Vielleicht hat jemand auch Lust, zumindest den Samstag in Kassel ein bisschen mitzustreamen, wo das Ergebnis dieser ersten Suchphase quasi vorgestellt wird. Und danach wird es ein bisschen schwierig, weil wir diese Corona-Bedingungen haben. Wir haben uns schon entschieden, dass wir nach Kassel eine öffentliche Veranstaltung machen werden, aber wo die sein wird und wie die sein wird und wie wir das organisieren, also wenn Sumpte wirklich dabei sind, gehen wir davon aus, wir wollen unheimlich viele Leute mitreden. Früher hätte ich dann immer gesagt, wir nehmen das tollste Fans und nehmen den Hinterraum und super ist und die Leute können sich schon stapeln. Das wird jetzt ja nicht gehen und das zeigt für mich aber an der Stelle auch nochmal, dass es mindestens ein Moratorium geben muss über die Corona-Zeit, wenn man möchte, dass die Leute sich einbringen. Wenn wir als Mini-Initiative schon Schwierigkeiten haben werden, ein Hygienekonzept zu machen für eine Infoveranstaltung. Wir werden darüber werben, über unsere Seite, über die LZ, über alle Wege, sodass hoffentlich wir dann diesen Termin auch so gestalten können, dass viele Leute sich informieren können und mit einbringen können. Und wer früher sich mal viel beteiligt hat an Castor-Transporten, wir brauchen einfach bei Lagatom auch Leute, die sich mit einbringen. Wir sind jetzt nicht zu wenig, um diese Veranstaltung heute zu wuppen, aber wenn wirklich Sumpte mit ins Boot kommt, in den Topf kommt, dann braucht es sicherlich noch mal viel mehr Leute. Also insofern wäre es schön, wenn ihr uns ansprechen würdet und sagen würdet, wir würden gerne irgendwie wieder mehr organisatorisch auch einsteigen. Und dann nochmal so ein kleines Ding, hier stehen Spendentöpfe. Wir fänden es auch ganz toll, wenn es ein bisschen Geld geben würde, weil auch das wird es brauchen in den nächsten Monaten. Ja.